Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die sich jetzt etwas in die Offseason verabschiedet, wobei das vermutlich nicht für unseren General Manager gilt, der das ein oder andere, den ein oder anderen Spieler vermutlich noch unter Vertrag nehmen darf, sofern man denn sich den Kader anschaut, aber auch dazu werden wir in dieser Folge zu Genüge kommen. Aber wenn das heißt Dolphins, dann heißt das, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Thilo ist auch wieder mit dabei. Moin, Thilo.
Schönen guten Abend. Moin.
Ja, so. Da der Rest aufgrund von verschiedensten Dingen heute verhindert ist, müsst ihr mit uns Vorlieb nehmen. Wir sprechen natürlich über den Draft. Und zwar, Tobi und ich haben ja direkt nach der ersten Runde schon mal eine Reaction rausgenommen zu Edge-Defender Chop Robinson. Wen haben die Dolphins ansonsten noch gepickt? An Tag 2 hat man nichts weiteres getan, außer an Pick 55 Patrick Paul, Offensive Tackle von Houston, zu draften. Dann in Tag 3 wurde man aktiver. Man hat nochmal einen Drittrunden-Pick vom nächsten Jahr ausgegeben für Running Back Jalen Wright an 120. 158 Edge-Defender Mohamed Kamara, 184 Wide Receiver Malik Washington, 198 Safety Patrick McMorris und an 241 Taj Washington. Das sind die Spieler. Nachher sind es dann doch 7 Spieler geworden. Und was immer wieder verwunderlich ist, dass 32 Teams genau den Spieler bekommen, der bei ihm am höchsten auf dem Board war. Jedes Jahr spannende Pressekonferenzen. Aber wie machen wir es denn jetzt? Ich glaube, wir gehen einfach mal Stück für Stück durch. Chop Robinson, wir haben ihn schon besprochen, Thilo, aber deine Einschätzung dazu, weil du durftest ja noch gar nichts dazu sagen.
Man muss immer so vorsichtig sein, was man so mit Quick Reactions raushaut und so weiter. Deswegen bin ich auch vielleicht ganz glücklich, dass ich da nicht mit euch
die langweilig. Ja,
ich war maximal überrascht, wie wahrscheinlich die meisten, wie viele. Und so richtig, richtig fein bin ich damit auch immer noch nicht, muss ich sagen. Also das ist so ein bisschen schwierig. Also ich finde, über den Spieler als solches sollte man sich noch nicht den Mund verbrennen. Das steht uns, glaube ich, nicht zu. Man kann so ein bisschen natürlich seine Pre-Draft-Rankings durchgehen und was man, wie man den Spieler so gesehen hat, aber im Zweifel ist das eben doch nur im trüben Fischen. Für mich ist das so ein bisschen ganz grob, so ein ganz grober Vergleich mit Austin Jackson. Hoher Spieler, hat Potenzial, hat Upside. Ich weiß nicht, ob ich ihn so früh an 21 genommen hätte. Gefühlt für mich war es zu hoch, aber das ist total subjektiv. Für mich hängt es eher so an der Position, aber da kann der Spieler nichts für. Von daher so richtig, richtig jubeln tue ich immer noch nicht. Aber ich würde sagen, faire Chance und dann mal gucken. Ich meine, vielleicht ist das der Spieler, der uns am Anfang, gerade wenn Phillips und Bradley Chubb doch nicht 100% fit sind, der dann mit Chuck Barrett doch relativ gutes Duo bilden kann und dann später für die Rotation, aber eben nur die Rotation, vielleicht ist er dann dabei. Mal gucken, was die Dolphins vorhaben. Vielleicht machen sie auch was ganz anderes, was wir noch gar nicht sehen. Von daher, ich war überrascht, begeistert bin ich nicht, aber warten wir es mal fairerweise ab zu dem Pick in Runde 1. Ich hätte mir andere Dinge gewünscht, kommen wir später bestimmt noch drauf zu.
Du meinst aber vermutlich eher Charles Harris und nicht Austin Jackson.
Austin Jackson vom Spielertyp her, also nicht die Position, klar, ich meine schon Austin Jackson doch, weil Austin Jackson war ja auch so, da hat man gesagt, der ist noch jung, der kann sich super entwickeln auf O-Line, aber der ist nicht fertig. Da muss halt viel passieren, der hat viel Upside auf seiner Position, das sagt man bei Chop Robinson auch so ein bisschen, ne? Also der ist noch nicht da, wo er hinkommen kann, aber ob er da hinkommen wird, weiß man gar nicht. Der hat noch nicht so ein Floor und Ceiling sind da wieder die bestimmten Begriffe, ne? Also, ich weiß nicht, wie gut sein Floor im Moment ist, aber das Ceiling ist unfassbar hoch. Das hatte ich das Gefühl nach dem Austin Jackson Draft halt auch damals so. Da war man sich irgendwie einig, das ist noch nicht wird noch nicht da sein, aber der ist so jung, der hat so viel Potenzial und so ähnlich habe ich das Gefühl, sieht man das bei Chop Robinson auch. Oder ich habe das Bauchgefühl so ein bisschen, ja. Position, klar, völlig was anderes.
Okay, gut, dann war ich jetzt kurz irritiert.
Ja.
Wobei ich da halt sagen muss, dass Chop Robinson, zumindest wenn ich jetzt in die Draft-Klasse einfach mal so ein bisschen reingucke, war er halt so derjenige, der noch in dieser Top-Gruppe an Edge-Defendern irgendwie mit drangehangen hat. Ja, also worüber spreche ich gerade? Über Laiatu Latu, der ist ja an 15 gegangen, an 17 dann Dallas Turner, an 19 Jared Worth und dann an 21 Chop Robinson. Also da ist man diesem Defensive End Run so ein bisschen hinterher gelaufen. Ähnlich kann man es in der ersten Runde, wenn wir es mal analysieren, auch für die Offensive Tackle sagen, weil der nächste Offensive Tackle, der vom Board ging, war Jordan Morgan an 25 zu den Packers und dann Tyler Guyton an 29 zu den Cowboys, was sicherlich dann schon die zweite Runde war. Und der nächste Edge, der ging, war Darius Robinson, der aber definitiv auch irgendwo hinten ansteht im Vergleich zu Chop Robinson. Also da würde ich schon nochmal einen Unterschied sehen zu den beiden. Alleine von dem, wo sie einsortiert sind. Und ich würde auch behaupten, dass die Vorzeichen andere sind, unter denen die Spieler gedraftet wurden, weil Austin Jackson wurde mit Tua zusammen gedraftet und ich muss sagen, ich bin aktuell positiver, was unser Defensive Regime angeht, als ich es jetzt retrospektiv sowieso mit der Offense im Coaching-Staff war. Das heißt, da würde ich definitiv nochmal sagen, ja, da gibt es noch so ein paar Punkte und ich sag mal, ich greife da vielleicht ein bisschen vor, aber es ist schon so ein bisschen deutlich, auf welche Art von Edge-Defender man denn setzt, weil an 158 haben wir meiner Meinung nach einen absoluten Stil gelandet, Mohamed Kamara. Aber auch die beiden Spieler, Chop Robinson und Mohamed Kamara, das sind einfach extrem explosive First-Step-Spieler, so würde ich das mal beschreiben. Und dementsprechend, ja, ich habe auch diese Charles, warum ich vorhin noch mal gefragt habe, der ein oder andere hat ihn ja auch gleich mit Charles Harris verglichen. Oh, da habe ich mir so ein bisschen, schwerer getan. Aber ja, also da müsste man dann halt einfach noch mal schauen am Ende, wie es genau aussieht, weil ich meine, Charles Harris war damals, ich weiß gar nicht, ob er wirklich irgendwie ein First-Round-Prospect war. Bei Chop Robinson ist es zumindest so, dass einige ihn in um die 20 hatten. Einige hatten ihn Anfang Runde 2. Ich persönlich hatte ihn, weil ich habe Edge, habe ich ja gescoutet tatsächlich. Das ist gut, dass ich das gemacht habe. Und Chop Robinson hatte ich mit einem späten First Round Grade und war mit der beste Spieler, den ich habe auch nur 7 oder 8. Ich habe Lato und so gar nicht mehr angeschaut, weil warum auch? Und ich sag mal, insgesamt Spieler, der auf jeden Fall Potenzial hat und ich sag mal so, wir haben zumindest die Leute im Haus, die gezeigt haben, dass sie solche Leute weiterentwickeln können. Das würde ich zumindest so raushauen.
So ganz ungeniert. Ja, genau. Ich, wie gesagt, also gegen den Spieler, würde ich mir auch niemals den Mund verbrennen. Die Position, da können wir von mir aus gerne nochmal spielen, ob jetzt, warum wir diesen Edge Defender da nehmen, das können wir gerne am späteren Punkt nochmal machen. Da habe ich immer noch so meine Fragezeichen über den Kopf auf gut Deutsch.
Na gut, ich meine, da können wir aber grundsätzlich schon mal was zu sagen. Mhm. Weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute da draußen die Dolphins an einem anderen Punkt sehen, als Chris Greer und Mike McDaniels die Dolphins sehen. Ich glaube, das ist fundamental, was mir noch mal jetzt in den letzten Tagen auch noch mal aufgefallen ist. Weil, egal ob es jetzt verschiedene deutsche Experten sind. Einige mögen das, was die Dolphins gemacht haben. Einige sind da zwiegespalten und verstehen das nicht so ganz. Das, was viele den Dolphins ja nachsagen, ist ja, dass wir in einem Win-Now-Modus sind und jetzt muss was passieren. Und da passt einfach so ein Pick wie Chubb Robinson, der wird sicherlich seine 400-500 Snaps bekommen in der Saison. Davon bin ich recht überzeugt, weil wir eben eine größere Rotation spielen werden. Weil auch das haben die Ravens letztes Jahr gemacht, eine größere Rotation und eben mehr mit mehr Spielern und nicht so, das hatte ich ja ein, zwei Mal angesprochen letzte Saison. Mir war die Defense viel, viel, viel zu dünn. Weil jedes Mal, wenn da einer ausgefallen ist, haben wir hier auch im Drive gesessen und gesagt, ja, scheiße, da fehlt uns jetzt was. Egal auf welcher Position das war. Und das Einzige, wo wir auf Edge noch da waren, war halt, weil Andrew Van Ginkel sein Breakout hatte. Und danach war es dann halt auch dünn. Und jetzt haben wir halt in der Free Agency was gemacht für ein Jahr und haben noch zwei Edge Defender gedraftet, einfach um dort auch vorbereitet zu sein, wenn irgendwie mal was passieren sollte oder wenn irgendwann mal was passiert. Wir sind zumindest vorbereitet. Und dementsprechend kann ich den Pick durchaus etwas abgewinnen, weil vermutlich spätestens am nächsten Saison wäre da eh ein Need gewesen. Und man kann da jetzt drüber diskutieren, wo wie was, aber das sind sowohl Chubb Robinson als auch Mohamed Kamara, sind beide Spieler, die auch aus der Two- oder Three-Point-Stance einfach nach innen ziehen können. Und das ist was offensichtlich bei unserem neuen Defensive Coordinator Viva eine sehr, sehr wichtige Geschichte ist. Einfach, weil das ist ja das, wo auch die Ravens haben nicht viel gerusht, ja, die haben sind nicht oft mit fünf oder mehr, da gab es selten einen Blitz. Und dementsprechend ist das was wir noch mehr wertschätzen, als es vorher der Fall war. Und dementsprechend braucht man auch eine etwas größere Rotation. Und deswegen haben wir das Kapital dort aller Voraussicht nach eingesetzt. Aber klar, viele hätten sich lieber einen O-Liner gewünscht. Auch da erinnere ich an das Zitat letztes Jahr aus dem August, dass wir uns vermutlich mehr Sorgen um die O-Line machen, als Chris Greer und Mike McDaniel es tun.
Ja, aber ich muss sagen, an dem Punkt war ich, ihr wisst, ich bin O-Line-Fetischist, aber in dem Punkt hätte ich auch gesagt, nein, O-Line nicht, aber lass uns einen Spieler nehmen auf einer Position, wo er, du hast jetzt gesagt, 400 bis 500 Snaps, ich hätte aus dem Bauch gesagt, weniger, doch mehr in der Rotation, weil für mein Gefühl sind es eher dann doch wirklich Chubb Phillips und Chuck Barrett und dann würde Chubb Robinson kommen, ein Spieler auf einer Position, wo wir auch Tiefe brauchen, die wir nicht haben, wo wir aber einen Spieler dann draften, der doch tendenziell mehr starten würde. Und das wäre für mich Receiver 3 oder Cornerback gewesen. Deswegen war ich einfach verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber allgemein muss man ja schon sagen, gerade Cornerback, ich meine, Terrion Arnold und Quinion Mitchell ging dann direkt an 22 zu den Eagles. Die hatten da aber auch, glaube ich, auch ein extremes Need. Und die Detroit Lions sind für Terrion Arnold nochmal hochgegangen. Also die beiden Cornerbacks gingen ja auch extrem spät. Das muss man schon sagen. Und hier ist es halt so, dass offensichtlich das eher in der zweiten Reihe irgendwo relevant war für Weaver und dass wir von vorne nach hinten bauen. Wobei man da natürlich dann entgegenhalten kann, dann hätten wir auch einen Defensive Tackle draften müssen. Aber auch da ist die Frage, welche Rolle wird Chuck Barrett spielen? Ja, also wie wird der aufgestellt werden?
Ja, wie gesagt, also ich hätte mir einen anderen Pick immer noch gewünscht. Da kannst du so viel positive Dinge finden, wie du willst. Brian Thomas an 23, ne? Den hätte ich mir gewünscht. Das wäre unser Receiver Nummer 3 gewesen. Den hätte man aufbauen können zu Receiver Nummer 2, wenn dann nämlich mittelfristig Tyreek Hill weg ist, dann hätte man das machen können. Aber es ist jetzt so, und da wollen wir auch nicht zu negativ rangehen, finde ich. Chubb Robinson wird seine Chance kriegen und dann sind wir gespannt, ob der Pick in Anführungsstrichen gesessen hat oder nicht. Ich war überrascht, ich war verwundert, aber trotzdem, wir gucken mal, wie das jetzt wird. Es ist halt kein Pick, wo man, also ich zumindest in Jubelarien irgendwie mich weiß ich auch nicht, würde nicht vom Sofa aufspringen, sage ich mal so. Ich habe den Draft nicht live geguckt und wäre ich an 21 noch wach gewesen, dann hätte ich mir gedacht, scheiße, warum bin ich noch wach?
Ja, Ivo. Aber ich sag mal, mit einem Wide Receiver wäre es ja ähnlich gewesen. Ist ja sowieso effektiv erst Und da muss man sagen, unsere Wide Receiver waren ja, bis auf das Jalen Waddle banked up war, einfach gesund.
Na. Tyreek Hill am Ende der Saison war genau das Problem, dass wir im Titans-Spiel ging es ja eigentlich los, ne? Also das.
Ja, gut, aber jetzt vergleich mal die Wide Receiver letzte Saison mit den Edge Defendern.
Das stimmt. Ja. Das stimmt. Aber wenn wir von so einem Pech nochmal ausgehen, anfangen wie letztes Jahr, dann das werden wir nicht nochmal. Ne?
Schauen wir mal, wie es wird, aber ja, das, weil wenn man die Argumente so halt anlegt, dann muss man halt schauen. Aber gehen wir mal, wenn wir schon über Verletzungen sprechen, haben wir einen Left Tackle, der die Saison, wo wir uns alle einig sind, nicht durchspielen wird. Und die Dolphins sind dann aktiv geworden an 55 und haben Patrick Paul, Offensive Tackle von Houston, gedraftet. Insgesamt schlagen die Dolphins hier auch wieder in eine Kerbe. Ich habe auch hier oft irgendwie was mit Austin Jackson gehört, von wegen noch sehr roh und so weiter und so fort. Patrick Paul bringt aber allgemein einfach noch mal mehr mit. Also der ist ja einfach riesenlang, der Mensch. Ich habe gerade die Zahlen gar nicht, aber ich das ist irgendwas mit 6'8" müsste es sein. Also extrem, extrem groß. Und insgesamt ist das ein sehr, sehr solider Spieler, der aufgrund seines Körpers alleine natürlich sehr, sehr schwer wegzubewegen ist und einfach dementsprechend auch einen guten Anker setzen kann. Was ihm fehlt, ist allgemein noch so ein bisschen das Technische. Aber auch da ist er von 2022 zu 2023 noch mal deutlich besser geworden. Das liegt daran, weil er sich auch noch mal einen eigenen O-Line-Coach genommen hat. Und jetzt arbeitet er auch mit dem besten O-Line-Coach, jetzt habe ich den Namen vergessen, den es dort draußen frei zur Verfügung gibt, der auch mit sehr, sehr vielen O-Linern zusammenarbeitet, zusammen, um eben die Sachen zu verbessern. Und ich muss sagen, wenn ich mir überlege, was die Dolphins aus Austin Jackson rausgeholt haben und dass selbst Spieler wie Liam Eckenberg und Co. nicht ganz verloren aussehen, um das jetzt mal so zu beschreiben. Ich glaube, wir sind alle not satisfied mit der O-Line, aber auch da können wir gleich noch mal kurz was zu sagen. Insgesamt ein Pick, wo ich sage, ich bin gespannt, was die Dolphins aus Houston noch machen werden, weil da ist auf jeden Fall nach oben noch gut was möglich. Er muss noch ein bisschen beweglicher werden für unser Scheme. Das sehe ich schon. Aber O-Line-Pick, ich bin erstmal nicht so ganz unzufrieden gewesen damit und war in der Range auch auf vielen Big Boards gesehen. Tilo.
Ja, gehe ich mit. Habe ich immer vom Draft gesagt, wir brauchen jemanden, der dann einspringen kann, wenn Terron Armstead leider mal wieder verletzt ist, was passieren wird. Das ist hoffentlich auf Left Tackle die Antwort. Ich denke, er wird früher oder später spielen. Mit ein bisschen Glück, wäre Fahrradkette, hat mal ein berühmter Fußballer gesagt. Hätte da auch andere Spieler hinfallen können. Da sind in der Range sind Namen gegangen, die wir alle eher erwartet hätten. Ich meine, Jackson Powers Johnson ist gar nicht so viel früher weggegangen. Ich habe da immer noch ein bisschen gesessen und wann kommt denn AD Mitchell endlich? Ne? Aber das ist, wie gesagt, also das ist völlig okay. Spieler passt zu einem Need. Spieler ist ungefähr in der Range, wo man ihn so von den Big Boards und allen Pipapo, wo man ihn sehen konnte. Das ist ein Zweitrunden-Pick, das ist ein massiver Dude. Also ich kann mir immer mit diesen amerikanischen Maßen nichts vorstellen und so. Ich weiß nicht, wem das auch so geht. Der ist halt, glaube ich, 2,2 Meter und wiegt 150 Kilo, so um den Dreh. Das ist halt massiver O-Liner. Ich weiß nicht genau, ob er wirklich so in unserem Blocking-Steam, ob das so passt, aber das sehen wir mal, ne? Alles gut. Also Spieler passt zur Position und auch zum Need. Das ist nicht aufregend, aber völlig okay. Ja. Wäre ein Eddie Mitchell da gefallen und wir hätten ihn liegen gelassen, dann würde ich hier anders sitzen. Ne? Einen kleinen Crush auf ihn und da habe ich so verrückt, was da passiert ist, dass der so tief gefallen ist. Ob das wirklich nur diese Concerns waren, dass er sich in den Interviews irgendwie schlecht verkauft hat oder ob da noch mehr ist, was wir alle nicht wissen, hätte ich auf jeden Fall nicht gerechnet, dass der so tief fällt.
Das sind Medical Concerns in erster Linie. Der hat ja Diabetes.
Mhm.
Da gab es auch, also fand ich eine starke Pressekonferenz von, ist Ballett der GM der Colts? Auf jeden Fall, der hat da richtig, hat sich richtig vor Mitchell gestellt, war richtig, richtig stark. Unser Long Snapper hat ja auch Diabetes Typ 1. Also da waren einige Concerns, was die Gesundheit von Donny Mitchell anging. Und das zeigt sich dann halt. Und ja, irgendwann kannst du da nicht mehr, weil sicherlich, er hat ja zwischendurch wirklich so ein bisschen First-Round-Hype bekommen. Den hat er in der NFL offensichtlich nicht bekommen, ja, weil er ist ja an 52 dann gegangen. Aber da muss man halt, hatten wir halt einfach auch so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Pech, ne? Wenn man guckt, ab 48 ging das los und ich war tatsächlich sogar noch bei 47 Tyler Nublin, der Safety aus Minnesota. Dann kam Mason Smith, Defensive Tackle. Chris Jenkins, den wir hier auch besprochen haben, Defensive Tackle. Mike Sansfield, Cornerback von Michigan. Zach Frazier, Center von West Virginia. Dann Adonai Mitchell. Dann Ben Sinnott, der Tight End. Dann auch Michael Hall Jr., der Defensive Tackle. Also da ging halt so ziemlich alles, was wir hätten draften können, ging in den Picks wirklich direkt vorher weg. Da ging ein Strich nach dem anderen. Und wenn, das war halt echt bitter. Und ich sag mal, der einzige Spieler, den ich dann noch so bei uns gesehen habe, oder zwei, wären Jevon Bullard, der ist dann an 58 zu den Packers, oder eben Blake Fisher, der Offensive Tackle von Notre Dame, der dann zu den Texans an 59 gegangen ist. Das war schon, also da ist das Board wirklich bitter gefallen, wobei ich auch sagen muss, Cooper Beebe ist natürlich in Runde 3 gefallen. Da war ich sehr überrascht, dass der so weit gefallen ist. Aber das sind halt Sachen, wir wissen nicht, wie die NFL Spieler sieht oder wie die NFL Spieler beurteilt und auch rankt. Und das sind eben, ich meine, Xavier Worthy, der dann zu den Chiefs gekommen ist, weil die Bills dahin getradet haben. Ja, ich meine, kann man jetzt wieder, auch das, was er dann gesagt hat, kann man jetzt immer ins Schaufenster stellen. Das ist halt, ja, ich weiß nicht, ob ich den in Runde 1 gedraftet hätte. Jetzt ist er bei den Chiefs, gut, ja, ist halt Patrick Mahomes, jetzt bekommt er richtig Hype. Aber auch sonst, es sind halt so Sachen, bei manchen Spielern ist die NFL deutlich höher, bei anderen Spielern sind sie deutlich geringer. Das kann man, denke ich, so sagen. Und in der ersten Runde, bei welchen Spielern die NFL höher war als der Konsens, das war einfach J.C. Latham, Michael Penix Jr., Bo Nix. Ich denke, das sind die drei Spieler, die man dort nennen muss im oberen Bereich. Das hat man jedes Jahr. Also da, ja, kann man auch nicht viel gegen tun oder da irgendwas predikten oder so. Es gibt aber Spieler, die auf manchen Boards überhaupt nicht drauf sind und es gibt Spieler, die auf einigen Boards sehr, sehr hoch sind. Und das ist eben das Spannende im Draft. Es braucht nur ein Team, was einen Spieler richtig mag und an der Stelle sieht und dann wird er halt da gedraftet. So, Runde 3. Dolphins hatten einen Pick, den sie nicht nutzen durften. Danke gehen immer noch raus an unseren Owner, das ist ja immer noch von dem, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, aber von dem Treffen zwischen Brady und
unserem Tempering.
Order. Tempering, genau. Und Ross. Da bin ich gespannt, was noch beide auf die Eagles zukommt und auf die Falcons, die ja dort auch beide unter dem Verdacht stehen, gegen diese Regelung verstoßen zu haben. So, das war Runde 3. Runde 4 hatten die Dolphins eigentlich keinen Pick, aber an Stelle 120 gab es einen Anruf zum Commissioner oder zum Pult des Drafts. Die Dolphins haben ihren 2025er Third-Round-Pick getradet, um an 120 zu kommen und haben dort Jalen Wright, Running Back Tennessee, gedraftet. Du darfst zuerst, weil ich habe gleich noch ein paar wunderbare Fragen dazu.
Ich finde, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir mal ganz klar unterscheiden müssen, wie wir über den Draft sprechen. Also sprechen wir über die Spieler als solches im Vakuum, dann kommen wir dabei raus, was in den meisten Draft-Grades ist, alle Teams sind besser geworden, alle sind zwischen A plus und B und schlechter als C kriegt sowieso keiner. Der Spieler, der passt wie die Faust aufs Auge. So, Punkt. Das ist das, wo Mike McDaniel wahrscheinlich feuchte Träume von nachts kriegt. Das ist Speed, 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 das ist super. Punkt. Spieler ist gut. Jetzt der nächste Punkt. Brauchen wir noch an unserem Punkt einen Running Back? Also sicherlich ist immer gut, Playmaker haben ist immer super. Man kann dann im nächsten Punkt darüber diskutieren, ob man da auch wieder Ersatz für einen verletzten Raheem Mostert oder wenn man ihn sogar entlässt, gedraftet hat und so weiter und so fort. Da kann man viele, viele Gründe pro und auch dagegen finden. Auch da bin ich der Meinung, ich hätte einen Running Back von mir aus gedraftet, aber nicht mit dem Uptrade, denn jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Wo sehen die Dolphins sich und wo sehen, ich sag mal, wir die Dolphins? Also offensichtlich sehen die Dolphins sich an einem Punkt, wo sie wirklich ganz klar jetzt um Titel mitspielen. So, das ist per se ja erstmal, wenn man davon überzeugt ist, gut. Ich sehe das halt nicht, leider. Und ich sehe eher, dass wir diese Ressourcen in den nächsten Jahren brauchen, der Prozess dahinter, und den kritisiere ich. Also der Prozess ist halt, ja, wir haben vermutlich noch 2 Drittrunden-Picks nächstes Jahr. Ich hätte aber lieber 3 Drittrunden-Picks im nächsten Jahr, weil ich stark davon ausgehe, dass die nächste Offseason auch wieder keinen Spaß machen wird. Wir werden wieder Probleme kriegen mit Umstrukturierung. Wir werden auch Spieler verlieren. Wir können nicht alles verlängern, aber es stehen wichtige Verlängerungen an. Da hätte ich einfach lieber einen Pick mehr auf dann einer Position, wo wir noch gar nicht wissen, wo die Needs wirklich aufbrechen. Das können wir noch gar nicht gucken. Weil ich glaube, der Drittrunden-Pick, der hat einen Wert, der höher ist als der des Viertrunden-Picks einfach. Also man kann sagen, wir tauschen nur, wir kriegen einen Spieler, wir tauschen ja, wir verlieren ja keinen Pick. So ist es ja nicht. Wir kriegen nächstes Jahr einen Spieler. Nur der ist halt vom Qualitätslevel erstmal nicht so hoch wie der Spieler, den wir in der dritten Runde nehmen könnten. Deswegen kritisiere ich das so ein bisschen, weil ich glaube, diese Qualität, die brauchen wir einfach in den nächsten Jahren, weil das ungemütliche Zeiten werden. Dieses Jahr ist das sicherlich gut. Also Jalen Wright wird Spaß machen. Der wird auch liefern, ja. Da gehe ich fest von aus. Der wird auch im Passspiel eingesetzt werden. Vielleicht wird da, wenn da wunderbare Spielzüge über rauskommen, der wird Spaß machen. Da gehe ich fest von aus. Deswegen nichts gegen den Spieler, aber der Prozess dahinter. Ich hätte einfach mehr höhere Pick gerne in der Zukunft, weil ich glaube, wir könnten diesen Rebuild nicht so hart werden lassen, wie er vielleicht werden wird, wenn wir uns die Ressourcen fehlen. Das ist so ein bisschen meins, warum ich das irgendwie nicht so toll finde, ganz ehrlich. Und dann dazu kommt halt Running Back, ja, ich habe gesagt, Playmaker sind super, aber ein Need war das nicht. Also wäre da jetzt ein Spieler gefallen, wo ich sage, hier, das ist unser neuer Starting Center, perspektivisch, dann sage ich, yo, okay, sehe ich ein, aber das ist es halt nicht. Deswegen, ich verstehe den, in Anführungsstrichen, es ist kein Upgrade, ist es nicht im klassischen Sinne, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, um es besser greifbar zu machen, ich verstehe den Upgrade nicht so ganz. Spieler ja, aber der Prozess dahinter mittelfristig nein, aber du hast ja schon gesagt, vielleicht sehen die Dolphins sich einfach an einem anderen Punkt, als wir das sehen.
Genau. Dazu tatsächlich, also natürlich gibt man den Third-Round-Pick auf, aber die Frage ist natürlich, wie viel bewegt ein Third-Round-Pick im Ende? Also ich sehe da halt, ob man jetzt an Pick 96, 98 und 99 pickt, ja, oder halt nur an 98 und 99, weiß ich nicht. Da bin ich halt tatsächlich so ein bisschen entspannter, was das Managen von Ressourcen angeht. Also ich finde auch, wie dieser Third-Round-Pick zum Teil in den Medien dann aufgehangen wurde, oder gerade im deutschen Bereich, wo es ja sehr, sehr schnell ist. Aber man muss halt sagen, wir haben einen Running-Back-Room, wo wir Spieler haben, die tendenziell outside laufen, ja, mit A-Chan und mit Mostert. Mostert hat zwar ein bisschen was draufgelegt, aber ist eigentlich auch ein Outside-Runner. Und dazu muss man sagen, Mostert war gegen Ende der Saison banked up. A-Chan hat auch noch nie eine Saison durchgespielt. Also ist das auf jeden Fall schon mal, also wenn wir jetzt wirklich gesagt hätten, ja, das passt so, wir haben Brooks noch dahinter, wir haben Ahmed auf einem One-Year-Deal sitzen, wir haben noch Wilson, der letztes Jahr teilweise ein healthy scratch war. Wenn man halt wirklich mal ins Detail geht, dann war unsere Running-Back-Position Ich glaube, sie war sehr dominant in der Liga, einfach aufgrund dessen, dass wir in einem Spiel 8 Running-Touchdowns oder Rushing-Touchdowns gemacht haben. Aber wenn ich mir das da genauer angucke, dann haben wir A, keinen Spieler, der gut durch die Mitte arbeiten kann. Das, da ist Jalen Wright besser als die anderen beiden. Und wir haben keinen Running Back, der so gut in Pass Protection ist, wie es in Jalen Wright ist. Und ich weiß nicht, ob ich mich da selbst in irgendwas reintorke, aber ich kann durchaus mir vorstellen, dass wir in Jalen Wright einen RB1 haben. Und eben nicht irgendwie ein Stück zum Puzzle. Natürlich, und wir müssen auch überlegen, in was für einem Scheme spielen wir denn? Also, wer ist unser Head Coach und woher kommt er, aus welcher Schule? Dann wird das Aufteilen von Ressourcen in solchen Bereichen, dann, das ist halt anders. Und das kann man grundsätzlich im Vorgehen kritisieren. Ja, kann man kritisieren, wenn man sagt, Running Back ist keine Premium-Position oder dies oder jenes. Wenn man sich Dolphins aber mal genauer angeguckt hat, dann ergibt der Pick immer mehr und immer, also er hat für mich persönlich immer mehr und immer mehr Sinn gegeben. Und mit der Möglichkeit, dass wir nächstes Jahr mindestens einen Compensatory Pick bekommen, ja, war das für mich das, also die Umsetzung von Ressourcen von 2025 und 2024 mit dem einen Pick fand ich vollkommen in Ordnung. Aktuell haben die Dolphins nächstes Jahr im Draft 10 Picks. Ja, klar, ein Drittrunder mehr wäre cool gewesen, gar keine Frage. Aber wir kommen langsam, und das ist halt, da, das finde ich halt spannend, wenn wir über diese Trade sprechen. Die Dolphins kommen jetzt langsam wieder in den Bereich, wo sie mit dem Draft den Roster wirklich breiter aufstellen können. Ja, wir kommen aus 2 Jahren, wo wir viel Material weggetradet haben. Sind wir aktuell in einem Punkt, wo wir nächstes Jahr vermutlich, ja, bis zu 10 Picks haben. Und das ist dann einfach schon mal wieder eine, aus meiner Sicht, eine ganz andere Hausnummer. Und wie gesagt, ich bin momentan sehr, sehr angetan von diesem Pick. Ich finde den Uptrade auch voll, oder den Trade auch vollkommen in Ordnung, weil Jalen Wright eigentlich einen Third Round Grade hatte bei allen, die ich kannte. Ja, selbst bei, also bei Adrian, ich glaube, es war sogar bei Adrian Franke RB1. Also, und er kommt in das Scheme, was am besten für ihn ist. Also, ich verstehe diese Kritik daran, verstehe ich. Und, aber andererseits sage ich mir auch, wenn man halt tiefer dann reingeht, ergibt der Pick und der Trade dafür immer mehr und immer mehr Sinn. Und das ist, also, ja, man kann das kritisieren, weil ausgrund dessen, wo die Dolphins vielleicht Needs haben, aber da komme ich zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, die Dolphins sehen ihren Kader in elementaren Punkten unterschiedlich, als es die Allgemeinheit tut. Und da ist auch für mich die, ja, O-Line muss, da wird noch was geschehen, gehe ich von aus, was, schauen wir mal. Aber auch da muss man sagen, die Dolphins hatten letztes Jahr, die haben die viertwenigsten Sacks kassiert. Natürlich war das nach Pass Rush Win Rate oder Lose Rate, wie man es denn sagen möchte aus Online-Sicht, war das nicht so stark. Da waren die Dolphins im hinteren Bereich. Aber wir müssen uns dann auch überlegen, wenn wir auf unseren Quarterback gucken, wenn wir jetzt eine bessere Line hätten, also die einem eine Sekunde mehr Zeit gibt, wären die Dolphins besser? Weiß ich nicht. Und dann ist der Moment, wo du eher noch mal, ich meine, wir haben Patrick Paul gedraftet, aber da ist der Moment, wo du dann sagst, ich investiere vielleicht noch mal mehr in Running Back, in Wide Receiver, die wir auch gedraftet haben, als wirklich dann Double Down oder Triple Down in die O-Line zu gehen. Ist einfach, also, das ist das, was ich jetzt aus diesem Draft einfach noch mal mehr für mich mitnehme. Auch in die Offseason, die jetzt quasi direkt vor der Tür steht, Trainingscamps kommen und so. Was machen die Dolphins noch an O-Line? Und dann wirklich zu gucken, wie bauen die Dolphins dann langfristig ihre Line auf? Ja, weil momentan sind das viele, die halt keine langfristigen Verträge haben. Wir haben ja schon mal gezeichnet, wie das aussehen könnte. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Und insgesamt, um auf den Pick zurückzukommen, finde ich das Einsetzen von Ressourcen in diesem Fall gar nicht mehr so schlimm, wie ich es am Anfang so, hä? Okay, warum? Und dann bin ich so ein bisschen tiefer reingegangen und finde das tatsächlich nicht mehr so krass. Also vielleicht, weiß ich nicht, ein Tight End wäre vielleicht noch was gewesen oder TJ Tampa, wo ich überhaupt nicht verstanden habe, warum der bis zu 130 gefallen ist. Aber ansonsten mit dem Running Back Rush, der danach losging, nachdem die Dolphins gepickt haben, sind nämlich bis 134, wo die Jets Braylon Allen von Wisconsin gedraftet haben, gingen nämlich insgesamt, also in diesen 15 Picks, 6 Running Backs oder 5 Running Backs. 6. Ja, also dementsprechend, da haben die Dolphins das Board gelesen und auch richtig gelesen und haben den Spieler, den sie unbedingt wollten, offensichtlich gedraftet. Genau. War jetzt so ein bisschen längere Ausführung, einfach weil es da noch verschiedene Punkte gibt, die da, denke ich, wichtig sind und um das Ganze einfach mal auch aus einer anderen Sicht zu betrachten.
Hat auch Hand und Fuß. Also, ne, kann man durchaus verstehen. Ich bin da, wie gesagt, so ein bisschen skeptischer. Ich sehe halt einfach, da können wir dann in der Offseason uns noch Stunden drüber beschäftigen. Ich sehe uns einfach wahrscheinlich einfach wirklich nicht da, wo Greer und Co. uns sehen. Und deswegen gehe ich da auch mit einem anderen Bewusstsein an den Pick und auch mit einem anderen Gefühl an die Verwendung der Ressource, muss ich ganz einfach sagen. Also ich bin weiterhin, ich finde das an dem Punkt, wo wir sind, einfach so ein bisschen fahrlässig, muss ich sagen. Aber der Spieler kann uns nächstes Jahr auf jeden Fall Spaß machen. Das möchte ich auf keinen Fall verneinen.
Ja, ich glaube, das denke ich. Also ich meine, ich glaube, alle waren davon begeistert, dass Jalen Wright in Miami landet. Ich glaube, da hat keiner was gegen gesagt. Und der Gedanke kam mir gerade, wir haben ja den Unterschied zwischen den Dolphins und den Chargers, wo wir im Headcoach einfach mit Harbaugh haben, der auf dieses Power-Run-Game geht, was wir halt nicht machen. Und der sagt, ja, O-Line-Men sind Weapons und bla bla bla. Der baut halt seine O-Line jetzt fürs Run-Game auf. Weil Herbert hatte bisher auch genug Zeit. Also, das war nicht das Problem. Aber das halt, also, da sind wir halt einfach komplett anders. Und das muss man, ich glaube, das muss man erstmal akzeptieren. Und ich glaube, also ich glaube ganz, ganz viele in der Dolphins-Community, uns fällt das noch sehr, sehr schwer zu akzeptieren.
Ich glaube, dass es so ist. Ja, ich glaube, uns fällt das schwer zu akzeptieren, weil halt einfach auch viele dann das Bengals-Spiel wieder im Kopf haben und da halt viele die Saison zerbrechen sehen, relativ zügig. Gott sei Dank war das im letzten Jahr überhaupt gar kein Faktor, aber das war das Thema in der letzten Offseason, ne? Tour ist eine Gehirnerschütterung vom Karriereende, ich sag mal, entfernt. Ja. Und das spielt natürlich irgendwo, ich glaube, bei vielen einfach eine untergeordnete Rolle. Vielleicht auch unterbewusst, das will halt keiner nochmal so sehen. Das war absolut schockierend. Und Tua ist halt nun mal leider nicht der Quarterback, der da mit Mobilität so viel ausgleichen kann, wie andere das können. Und dann sieht man halt, schau dir Joe Burrow an, ne? Der hat auch noch keine Saison wirklich fit durchgespielt, weil er dauernd auf der Nase liegt. Ich glaube, da haben halt viele ihre Besorgen und das verstehe ich.
Ja, wobei ich da sagen muss, Tua hat tatsächlich abgespeckt, ne? Also Tua hat ja, also die Evolution von Tua, um das jetzt in, was sagen wir, 60 Sekunden, Tua hat ja dieses Tai Chi, hätte ich fast gesagt, dieses Kung-Fu-Training gemacht.
Wing Chun, oder nicht?
Nee, ich weiß es nicht genau, was es ist jetzt. Das fällt mir gerade auch nicht ein. Auf jeden Fall hat er ja ein Kampfsporttraining gemacht, um besser zu fallen. Und ich denke, das hat man gesehen. Das war auch erfolgreich. Dazu hat er mehr Masse aufgebaut. Einfach, um mehr Masse zu haben, um zu schützen. So, und das, was natürlich dann abhandengekommen ist, dass er weniger mobil war, was vor seiner großen Hüftverletzung natürlich, da hat er viel mitgemacht. Tua hat jetzt in der Offseason die Zeit genutzt, um nochmal mit einem das erste Mal mit einem richtig professionellen Quarterback-Coach zu arbeiten und hat abgespeckt mit seinem. Also hat sich da auch noch mal was anderes. Ich bin super gespannt. Also Weil, wenn ich mir die Entwicklung von Tua in den Jahren jetzt angucke, ich bin gespannt, wie es jetzt in der kommenden Saison wird, wie er dann mit den Umständen arbeiten kann und wie er sich selber weiterentwickelt hat. Also da, ich gebe dir recht, ja. Aber auch Tua hat da an sich gearbeitet, was man aus dem Off-Season-Blues so rausnehmen konnte. Gut, 158, ja, wir haben schon kurz, ich habe ihn schon kurz angeteased, Mohamed Camara, Edge Defender von Colorado State. Ich war sehr, sehr, sehr überrascht, dass er an 158 noch da war. Er war auf einigen Boards in den Top 100. Das Thema ist halt, dass er sehr kurze Arme hat und mit sehr kurzen Armen bleibst du halt sehr viel im Block hängen. Und das ist halt, wenn du Pass Rush spielst, ist das grundsätzlich erstmal auch doof, aber das ist nicht so wild, weil du willst ja am Gegner vorbei. Aber vor allem, wenn du halt Pass im Run-Game eingesetzt wirst und die Edge halten musst, der O-Liner ist an dir dran. Das ist halt mit kurzen Armen doof, sich dann zu lösen. Er macht sehr, sehr viel mit Power da, aber er ist einfach undersized und das ist dann halt einfach ein Thema. Also deswegen ist er überhaupt so weit gefallen von dem, was ich so vernommen habe. Tilo, deine Einschätzung.
Mhm. Das hatte ich ja schon mal so ein bisschen angerissen, als wir hier zusammen den Draft gemacht haben, unseren eigenen Mock. So tief war ich dies Jahr in den Runden wirklich überhaupt nicht drin. Ich habe das in der Gruppe ja auch so ein bisschen bei uns schon mal geschrieben. Für mich sind so Spieler ab Runde 4, 5, eher 5, dann kommt es so ein bisschen aufs Position Value an, beziehungsweise auf die Position, sind für mich unfassbare Flyer. Das sind Spieler, wenn da jemand A, den Kader schafft, B, dann sogar noch Starter wird und dann C, noch einen großen Impact hat, ist das ganz viel Glück und da soll man nicht drauf wetten. Von daher, ich bin gespannt auf den Spieler. Für mich ist aber wirklich jeder Spieler, der in Runde 5 gedraftet wird, da sind irgendwelche Concerns, sind immer da, sonst fallen die Spieler meistens nicht. Es gibt die Ausnahmen, wo sich alle Welt fragt, wie konnte so ein Spieler fallen? Ich denke, Puka Nacur ist da das beste Beispiel, was wir alle noch vor Augen haben, aber so, diese Spieler gibt's ja immer, gibt's ja jedes Jahr. Kader Kahu bei uns zum Beispiel, wenn wir bei uns auf die Dolphins gucken, oder AVG ist auch so spät gegangen. Es gibt diese Spieler, die spät gehen und Impact haben, das ist aber nicht die Regel. In der Regel sind Spieler ab Runde 5, 6, wenn es keine Kicker, Punter, Running Backs oder so sind, das sind Journeymans, die sind in der Rotation oder schaffen gar nicht den Kader, so hart sich das anhört. Deswegen haben für mich diese Picks nicht so einen hohen Stellenwert. Und zu dem Spieler als solches, da hast du einfach mehr gesagt, als ich gesehen habe. Ich habe den Spieler mir nicht einmal angeguckt und dann will ich ja auch nicht unfairerweise irgendwas zu ihm sagen.
Da hast du mehr gesagt, als ich gesehen habe. Das den kann ich auch noch nicht. Mhm. Nice. Aber dann machen wir direkt weiter. Und du hast gerade Starter und Pipapo angeteased. Und ich war ja in den hinteren Runden auch nicht so tief drin diesmal. Also ich hatte so den einen oder anderen Spieler auf dem Radar. Den Spieler, den wir aber an 184 gedraftet haben, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass der überhaupt noch da ist. Und zwar Wide Receiver Malik Washington von Virginia, von den Virginia Cavaliers. Und weil auch der bei ganz, ganz vielen auf jeden Fall in den Top 100, also gerade so Top 100, irgendwo zwischen 85 und 100 war, das ist Runde 3. Ja, also das ist eigentlich so ein Spieler, wo du sagst, okay, cool, Runde 3. Ja, da probierst du es mal. Wir haben den in Runde 6 bekommen. Ich muss sagen, ich habe immer noch nicht so ganz herausgefunden, warum. Weil, klar, der ist auch undersized. Also, das ist so ein Thema bei uns irgendwie in diesem Draft gewesen. Hauptsache klein und flink. Ja, also, der ist, der hat super sichere Hände. Also, um einfach mal die positiven Geschichten rauszuhauen. Der ist dadurch, dass er so kompakt ist, jetzt auch mit einem schweren Tiefpunkt nicht so leicht aus der Balance zu bringen. Und ist auch am Anfang schnell und dem fallen auch keine Bälle weg. Also der ist jetzt aufgrund seiner Größe vielleicht jetzt nicht ein mega contested catch Receiver, ja, aber dadurch, dass er leichte Separation in den ersten Schritten kreieren kann und dadurch, dass er eher in der Mitte des Feldes spielt und nicht quasi der Deep Threat ist, wie es ein Waddle und Hill sind, hat ja leichte Separation und kann damit halt einfach arbeiten. Und mit den starken Händen, die er hat, kann er damit eben contestetere Catches machen. Er ist sehr klein, kurze Arme. Dadurch natürlich muss der Ball relativ oder relativ gesehen genauer kommen, weil er den Arm ja nicht so weit rausstrecken kann, weil der nicht so lang ist. Ich habe gerade schon gesagt, der ist einfach nicht so schnell long, also auf die lange Sicht gesehen. Und er ist halt auf den Slot limitiert. Also das ist das, also das ist keiner, den du outside stellst. Das würde mich extrem wundern. Die meisten Routen, die auch gelaufen sind, sind Hitch Routes, Out Routes, also alles, was irgendwo bisschen rein in die Tiefe geht, aber dann auch zurückkommt oder irgendwo seitlich weggeht. Screens hat er auch relativ gesehen einige bekommen. Also das ist wirklich ein Spieler, der bei uns durchaus die Möglichkeiten hat auf Wide Receiver Nummer 3. Also klar hätten wir uns da vielleicht wen anderes gewünscht und auch da muss man sagen, ja, wir haben diese großen Spieler oder brauchen diese großen Spieler, brauchen wir die? Also wir wünschen uns sie, so ein Devante Parker oder sowas. Aber auch da, wir bekommen sie einfach nicht. Ja, das ist eine Realität, in der wir ankommen gerade. Solche Spieler bekommen wir nicht, weil wir sie nicht brauchen. Weil Mike McDaniels mit solchen Spielern offensichtlich, Mike McDaniel mit solchen Spielern nichts anfangen kann, beziehungsweise nicht so viel anfangen kann, wie jetzt mit einem Malik Washington. Und wir kommen auch gleich zu Taj Washington, der in eine ähnliche Kerbe schlägt. Das ist unser Pick in der 7. Runde gewesen. Aber ja, also da, also der ist auch explodiert. Also Malik Washington, der hat dieses in der letzten Saison, der hat sich Stück für Stück gesteigert. Der hat hauptsächlich Snap gespielt. Also der hat diese Saison 439 Snaps gesehen und 406 im Slot. Der hatte fast 140 Targets aus dem Slot raus. Hat fast 1400 Yards gemacht. Und 9 Touchdowns. Also das so einfach mal, also ein paar Zahlen mitzugeben. Die beiden Jahre zuvor hatte er 3 Touchdowns insgesamt bei 162 Targets. Also die Saison war statistisch gesehen schon deutlich drüber über das, was er sonst gehabt hat. Und ist für mich ein Spieler, wo ich sage, so viel Value in Runde 6 mitzunehmen für einen Spieler, der vielleicht auf den Slot begrenzt ist. Ist das vollkommen in Ordnung, weil auch da muss ich sagen, wir haben es letzte Saison schon einmal gesehen. Wir haben Hill und wir haben Waddle. Wir haben auch theoretisch einen Devon Achane, der auf Outside spielen kann. Das hat er letzte Saison gemacht. 1-2 Snaps hat er gesehen mindestens. Ich kann mich an 2 gerade erinnern. Ich weiß nicht, ob es mehr waren. Aber ja, also das war für mich, ich war einfach sehr positiv überrascht, dass der noch da war. Also positiverer 6-Runden-Pick für mich.
Ja, genau. Also das hast du schön gesagt. Ich habe mir noch ein bisschen im Nachgang was zu ihm durchgelesen. Also 3. Runde habe ich jetzt nicht gesehen. Eher irgendwie so Mitte 4., Ende 4., aber das ist völlig egal. Das ist jetzt Kleinkrämerei, sich da irgendwie um 1-2 Runden im Nachgang drüber aufzureden oder drüber zu diskutieren. Sicherlich hast du recht, er wurde nicht an der Position gedraftet, wo ihn der größte Teil, wenn nicht sogar alle, irgendwie gesehen haben. Da gilt es wieder zu analysieren, warum ist das so? Was sieht die NFL nicht, was die, ich nenne es die NFL-Bubble der Scouts sieht? Was ist da der Unterschied? Wo ist das so? Das sieht man bei vielen Spielern in alle Richtungen. Ich bin da absolut bei dir. Das kann absolut der Spieler sein, der Receiver Nummer 3 sein wird, der vielleicht auch ein Teil, ein Element in die Offense bringt, die wir so nicht haben. Das stimmt alles, absolut. Ich bin halt aber, wie gesagt, immer noch kein Freund davon zu sagen, ja, jetzt haben wir in Runde 6 einen Steal gemacht. Das ist ja eigentlich ein Drittrunden-Pick. Super, wir brauchen auf Receiver jetzt nichts mehr machen, weil das ist unsere Antwort. Also das kann es halt für mich immer nicht sein. So, wenn es das wird, super, alles gut, dann hat Chris Greer eine gute Arbeit geleistet. Aber sich darauf auszuruhen, darauf zu wetten, finde ich, wäre fatal. Deswegen bin ich gespannt, da werden uns die nächsten Wochen, ich denke mal, nach dem 1.6. werden wir da mehr wissen, werden uns Antwort geben, was da der Plan ist. Also ist jetzt wirklich der Plan, dass Berrios, Esokanma und Washington da irgendwie um die 3-4 kämpfen oder kommt doch noch jemand? Ich glaube, OBJ, da würde ich mich von verabschieden, der will einfach zu viel Geld haben, aber kommt irgendwer anders, keine Ahnung, will ein Tyler Boyd ein bisschen weniger haben. Aber das ist Zukunftsmusik. Also wie gesagt, Spieler gut. Ich glaube auch, du hast völlig gesagt, kleiner Stil, mag sein. Trotzdem ist das nicht, und da muss man vielleicht ein bisschen erklären. Wir hatten da mit Tobi eine längere Diskussion. Tobi hat gesagt, erfüllt sofort den Need des Receivers Nummer 3. Da habe ich gesagt, nein, da bin ich ganz klar anderer Meinung. Das ist zwar ein Receiver, den wir gedraftet haben, aber das erfüllt erstmal per se noch nicht den Need. Nur wenn man einen Spieler draftet, heißt es nicht, dass der die Lücke füllt. Ne? Also wir haben auch mehrere Interior O-Line als UDFA unter Vertrag genommen. Das sind Needs, aber das heißt ja nicht, dass es Starter werden. Der Spieler muss sich so entwickeln. Wenn er sich so entwickelt, dann wird er das. Und man muss einfach sagen, umso später ein Spieler gepickt wird, umso unwahrscheinlicher ist es einfach, dass er diesen Need erfüllt. Receiver Nummer 3 ist jetzt sicherlich nicht ein Premium-Need, und das kann kein Jalen Waddle und kein Tyreek Hill werden. Das ist auch klar, das ist ja utopisch. Aber nach dem Isukama-Draft, da gibt's andere Faktoren, waren auch alle total positiv, haben gesagt, ja, das ist ja, da haben wir ihn jetzt ja gefunden. Oder erinnert euch an Preston Williams, das war auch nur ein halbes Jahr so richtig, wo es dann war. Also da sind so viele Faktoren. Spieler gut, Pick auch gut, aber Need, Check, würde ich noch nicht machen.
Ja gut, wobei man bei den von dir genannten natürlich sagen muss, dass es eher Injury Concerns war, die auch wahr geworden sind im Endeffekt.
Das kann ja, logisch, klar, es sind Injury Concerns, das ist richtig. Da kann der Spieler dann an sich natürlich auch nichts für, aber ich glaube auch nicht nur, dass es nur Injury Concerns sind. Gerade bei Isukanma, der hatte auch Phasen, wo er fit war und wo er nicht einen Fuß mal in Kader geschafft hat, ne? Es ist einfach so, nach meinem Empfinden, dass Spieler aus dem Draft immer mit einem gewissen Hype rauskommen. Alle sind, das neue, junge, frische kommt, und dann sieht man da gerne auch Dinge, die vielleicht gar nicht so da sind, ne? Die kommen aus dem College, das ist ein ganz anderes Level of Competition, und er kriegt seine Chance, und wenn da mehr bei rauskommt als einen 6-Runden-Pick, und normalerweise findet man keinen Starter-Receiver in Runde 6, ne? Also da sind die eigentlich weg. Bis auf wenige Ausnahmen. Vielleicht ist er so eine wenige Ausnahme. Wäre super. Ich würde halt nur nicht mit dem Plan in die Offseason gehen. Das ist er. Punkt.
Ja gut, aber da würde ich sagen, dass das eure verschiedenen Ansichten sind. Also gerade weil du ja also schon sehr radikal einfach sagst, ab Runde 5, also die zählen für mich erstmal gar nicht in den Kader, sondern dementsprechend macht es das schwierig, ja, dagegen zu argumentieren, weil das dann halt eine sehr endgültige oder erstmal sehr endgültige Geschichte ist, und dementsprechend die Dolphins ja sowieso im Prinzip nur zwei Needs hätten abdecken können. Ja, wenn das jetzt Runde 4 mit dem Third-Round-Pick aus dem nächsten Jahr vielleicht noch einen dritten Need, einigermaßen, weil Runde 4 dann auch schon irgendwo wackelig ist. Aber das ist halt einfach eine Ansichtssache. Grundsätzlich würde ich sagen, man hat sich darum bemüht, dieses Need anzugehen. Ob dieses Need ein Need bleibt, das gilt es jetzt zu verifizieren mit dem Spieler, den man gedraftet hat. Ja, also das ist einfach Ansichtsweise, man kann natürlich sagen, wir haben da einen Spieler gedraftet, das Need ist nicht mehr da. So, also ich denke, in diesem Raum befinden wir uns von, ja, wir haben da einen Spieler gedraftet, aber das ist Runde 5, der zählt nichts gegen den Need, sozusagen, und zwischen, wir haben einen Spieler gedraftet, das heißt, wir haben da kein Need mehr.
Ich würde halt sagen, Entschuldigung, dass dazwischengrätsche, ich würde halt sagen, wenn man den Spieler doch so hoch hatte und er fällt und fällt, dann hätte man ihn doch ein bisschen eher genommen. Wenn man wirklich sagt, er erfüllt unseren klaren Need, dann ist die Frage, sehen die Dolphins Receiver Nummer 3 gar nicht so als Need, weil man da entweder den Plan in der Schublade hat und schon weiß, wir haben ein, zwei Spieler, mit denen wir uns treffen werden nach dem 1.6. oder wann auch immer, da kann eine Unterschrift kommen. Oder sagt man, Receiver Nummer 3, das ist gar nicht so ein Need, weil wir im nächsten Jahr durch unseren Jalen Wright Pick ganz anders spielen werden. Das kann ja auch sein, das wissen wir ja überhaupt nicht, ne? Ich würde halt nur aus meiner Sicht sagen, ja, weißt du's?
Ja, aber nein, ich gehe aus Draft-Sicht, finde ich das halt gerade so ein bisschen schwierig, weil wenn ich sage, wir sind da irgendwo in den 180ern, wir haben an 158 haben wir Kamara gedraftet, wenn ich auf mein Board gucke, ja, und da einfach ich verschiedene Sachen sehe und verschiedene Optionen, und das ist halt das, was wir halt nicht wissen, ja. Ne? Wie weit sind irgendwelche Vertragsgeschichten. Ich glaube, die Dolphins sind aktiv auf dem Wide Receiver-Markt. Das hat ja auch der Visit von OBJ irgendwie so ein bisschen gezeigt, für mich zumindest. Also man kümmert sich da. Auf Edge war das irgendwie eher gesättigt. Also da hat man nicht so viel Aktivität gehabt. Aber wenn ich dann halt einen Spieler habe wie Kamara, der auf meinem Board irgendwie eine Top 100 oder ich sag mal irgendwie eine 80er Grade hat oder eine 70er Grade, also irgendwie Position 70 bis 90 ist, und ich dann Malik Washington habe, der auf meinem Board irgendwie die 98 ist, dann gehe ich halt schon mit Kamara. Das ist halt immer, das können wir halt, wissen wir nicht. Und da spielt natürlich die Taktik der Teams nochmal eine Rolle, ne? Und dann ist es ein Abwägen zwischen verschiedenen Spielern. Und da muss man dann halt sehen, okay, wie, und jedes Board sieht einfach anders aus. Ja, nachdem, wie will ich was umstellen? Und ja, also da, deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, was dieses, ja, dann hätten sie einfach früher gepickt, wenn sie ihn doch so sehr gemocht hätten. Ja, aber es gibt, sie haben halt vier Spieler vorher gedraftet, und wenn diese vier Spieler deutlich vorher auf dem Board waren, dann werden sie den nicht draften, und es wird andere Teams geben, die ihre Gründe haben, warum sie ihn auch nicht gedraftet haben, und das meine ich ja. Man muss sich fragen, warum diese Spieler so fallen, und da gibt es verschiedene Gründe für. Ich denke, wir haben jetzt bei Malik Washington und bei Mohamed Kamara auf jeden Fall viel dazu gesagt, warum sie gefallen sein könnten. Und dann gibt es halt immer Teams, wir sprechen da Runde 5, 6, 7. Da sind ganz viele auf dem, also ich denke, Mohamed Kamara wird bei einigen gar nicht auf dem Board gewesen sein, genauso wie Malik Washington. Die werden vielleicht bei der Hälfte der Liga erstmal gar nicht auf dem Board gewesen sein, weil das vom Spielertyp schon mal gar nicht das ist, was die Teams wollen, oder weil sie keinen Need auf Wide Receiver haben, was die abdecken wollen. Oder wo sie sagen, na, wir sehen da einfach, also wir sehen keinen Spieler, der uns da in den nächsten zwei Jahren hilft. So, und das ist halt dieses ganze Konstrukt des Draftes da irgendwie zu begreifen, ist nicht so trivial. Deswegen tue ich mich schwer zu sagen, wenn sie ihn doch so sehr gemocht hätten, dann hätten sie ihn früher gedraftet. Aber ich meine, du kannst nachher 10 Picks haben, und es können 10 Picks sein in deinen Top 100. Könnte theoretisch sein. Muss ich halt fragen, wieso das so ist. Ja, entweder ist dein Board grundsätzlich sehr, sehr klein.
Oder sehr schlecht.
Ja, eben. Oder du gradest anders. Oder also was ist die Frage dahinter? Ja, und dementsprechend, deswegen tue ich mich immer schwer, wenn sie mit Aussagen wie zum Beispiel, ja, dann hätten sie ihn viel früher gedraftet. Da fehlt, also da muss man sehr, sehr viel Kontext zu bringen und auch haben. Und wenn man Insights hat, wäre das noch geiler, weil dann könnte man definitiv darüber was sagen. So ist es halt, kann man sich das nur vorstellen. Gut, ich würde Patrick McMorris, unseren anderen 6-Runden-Pick, jetzt ein bisschen anstellen, weil wir sind jetzt schon in der Offense drin, und dann sprechen wir über Taj Washington, Right Receiver von USC, von den Taurians. Und das ist für mich, ich glaube, das, der kann uns auch Spaß machen, wenn er das Feld sieht, weil der hat alles gespielt bei USC. Der hat außen gespielt, der hat im Slot gespielt, der hat als Running Back gespielt, der hat als irgendein Hybrid gespielt, also O-Line hat er jetzt nicht gespielt, ne, aber der hat schon konsistent seit 2021, 2022, 2023 immer gewisse Yardage abgeliefert, der hat immer über 11 Yards per Catch gehabt, der hatte letztes Jahr, das muss ich mir vorstellen, 18 Yards per Catch bei 59 Receptions, ja, also 74 Targets, 8 Touchdowns, das ist schon krass. Hat die meisten, also er hat meist aus dem Slot raus gespielt, also ähnlich wie Malik Washington, also die beiden ähneln sich da schon sehr, das kann man definitiv sagen, auch bei den Routen, also er hat deutlich, also er hat im Prozent mehr Screens gesehen als Washington, aber Hitch Routes, Crossing Routes sind bei ihm halt auch hoch im Profil, und das ist für mich ein Spieler, der ist auch super klein, der hat halt aber auch noch kleinere Hände als Washington, der ist super leicht, und das ist halt einfach nur ein Spieler für die Tiefe, der vielleicht auch für Special Teams interessant sein könnte, sowohl als Gunner als auch als Returner. Also da kann ich mir beides vorstellen. Und insgesamt ist das ein Gimmick-Player. Der kann in die Offense kommen als Gimmick-Player. Das ist, denke ich, mit Special Teams sein Weg in den Roster. Also viel mehr sehe ich da nicht. Ja, also das ist, da bin ich dann halt auch so, wo ich sage, also ich mag den Spieler an sich, weil es einfach ein Spieler ist, wo man halt mal was sehen kann und so weiter und so fort, und der halt, wo man, und ich tue mich leichter bei Playmakern, also Wide Receiver und Running Backs, Cornerbacks auch, einen Weg in die Liga zu finden, als jetzt, wenn ich dann O-Line in Runde 7 nehme, einfach weil ich da einfach als O-Liner, du hast nicht so, kannst nicht verschiedene spezifische Rollen einnehmen. Du kannst vielleicht mal so als Package reinkommen, so als sechster O-Liner. Oder mal, ja, aber das war es eigentlich schon. Also viel mehr gibt es da eigentlich nicht. Ja, also da sehe ich Taj Washington. Thilo, wenn du noch was hinzufügen möchtest.
Ich würde, du hast gerade gesagt, du hast gerade gesagt, du würdest ihn so als Spieler sehen, der uns Spaß macht, der den Kader schafft, ne? Jetzt, wir spinnen jetzt einfach mal rum, weil wir jetzt die Zeit haben. Mit wie vielen Receivern gehen wir in die Saison? 6, 7 oder 8?
Wie viele haben wir denn letztes Jahr gehabt, weißt du das?
7 bin ich der Meinung.
Wenn wir letztes Jahr 7 hatten, nee, wir hatten sogar nur, ach nee, das war meine Roster Prediction. Ich hatte nur 5. Aber na, ich sag mal 6 kann ich mir vorstellen. Kommt ein bisschen drauf an.
So, und dann siehst du ihn im Kader, also dann
der den Kader schaffen kann, habe ich gesagt.
Ja, selbst das sehe ich mittlerweile nicht. Also, dann klar, wenn er die Überraschung ist, super, aber dann sind halt einfach, wenn wir sagen 6 Hill, Waddle, Berrios, Washington und Esukanma, also Malik, sind wohl safe. Haben wir schon 5. Dann hoffen wir, dass noch ein Receiver Nummer 3 kommt. Und dann haben wir immer noch River Crawcroft, Anthony Schwartz, Sanders und ihn. Also für mich, ganz ehrlich, der schafft den Kader nicht. Das wäre halt wirklich, dann ist das ein Breakout-Spieler, das Beste, so Wunderkind. Aber das ist für mich klassisch schon ein Spieler, wo ich sage, der Pick, das ist ein unfassbarer Flyer, da hofft man auf irgendwas. Aber realistisch gesehen wird er im Practice Squad landen.
Naja, aber wenn wir mal ehrlich sind, es gibt 3 Wide Receiver, die mehr oder weniger safe sind.
Nur 3?
Waddle, Hill und Berrios. Und Berrios einfach auch, weil er auch Returner spielt.
Du sagst halt, Malik Washington siehst du nicht safe drin?
Wenn ich jetzt heute wetten müsste,
ja,
würde ich Malik Washington schon im Kader sehen. Also definitiv. Ich sehe Taj Washington aber halt auch mit deutlichen Chancen, weil wir haben über Esukanma schon gesprochen, ja. Der ist zwar auch erst 24, also Malik Washington wird irgendwann in der Saison auch 24, nur mal um das, der ist so alt wie Anthony Schwartz. Mhm. Anthony Schwartz fand ich richtig geil, der ist 2021 reingekommen in die Liga. Ich glaube, ja, weiß ich nicht. Dann haben wir Braylon Sanders noch, wir haben River Crawcroft, wo wahrscheinlich die Dolphins-Bubble ein bisschen höher ist im Allgemeinen.
Ja.
Wo ich aber auch sage, das ist für mich, Matthew Sexton haben wir noch, den haben wir jetzt unterschlagen. Ja, also du hast Sexton, Esukanma, Craycraft, 2x Washington, Schwartz und Sanders. Das sind 7 Spieler für 3 Positionen, wenn ich 6 Wide Receiver mitnehme. Und da muss ich sagen, open up. Also da sehe ich jeden mit der Möglichkeit, in den Roster zu kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Taj Washington reinkommt, sind geringer, als wenn ich jetzt mal sage, da kommt irgendwie, keine Ahnung, ein Anthony Schwartz rein. Das würde ich unterschreiben. Ich sehe ihn aber durchaus mit guten Möglichkeiten, ihn jetzt in den, also dass er den Roster schafft, weil ich eben bei den anderen auch meine Themen habe, ne? Und dementsprechend muss man einfach mal schauen, wie es am Ende aussieht. Aber, also, wenn du mich heute festnageln würdest, also ich wüsste nicht, wen ich jetzt nehmen würde, ob ich Esukanma nehme oder Taj Washington.
Okay, alles klar. Also, ja.
Weil auch da geht für mich so ein bisschen die Historie, ne? So, wir haben über Esukanma ja gerade gesprochen. So, der war, ich weiß nicht, ob er wirklich gesund war, also jetzt in der Zeit, wo er bei den Dolphins war, ne? Ich meine, er hat letztes Jahr 11 Snaps gespielt, oder nee, 30 Snaps hat er fast gespielt. Ja, und das ist jetzt halt auch kein Premium-Prädikat, ne? Wenn du da irgendwie nur zu so ein paar Snaps kommst, dazu ist halt das Thema, dass er nicht als Special-Teamer eingesetzt werden kann. Da hat Taj Washington schon mal einen Vorteil. Und dementsprechend, glaube ich, haben wir uns von Isukan mal sehr viel versprochen und wir haben ihn selber gedraftet. Da hängt dann noch ein bisschen mehr Herzblut dran. Ich meine, gut, Tash Washington haben wir jetzt auch gedraftet, aber nicht in Runde 4 damals. Und ich habe den auch gehypt, ne? Aber ich muss sagen, so, okay, vielleicht war der Hype einfach falsch. So, also offensichtlich war der Hype einfach falsch. Und der hat in den ersten 2 Wochen letzte Saison gespielt. Ja, das, und das muss man sagen, der hat Woche 1 hat er 19 Snaps gesehen, Woche 2 10 und danach keinen einzigen mehr.
Mhm.
So, und ich wüsste nicht, wieso ich so einen Spieler nicht auf eine Stufe mit einem Siebtrunden-Pick aktuell setzen sollte. Das ist halt das, also das ist meine Herangehensweise daran. So, so schätze ich das halt aktuell ein. Ich glaube, die haben alle, kriegen alle ihre faire Chance mehr oder weniger und dann schauen wir mal. Soll ich dir gerade mal was Witziges erzählen, weil ich gerade bei meinen Offense-Roster-Predictions
von 23 drin bin?
Ich hatte als 9. O-Liner Dalton Risner schon drin.
Ja, ich weiß.
Letzte Saison.
Ich weiß. Und Tobi hatte, glaube ich, auch schon gefühlt, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es ist immer ja, so
Von den Rams.
Ja. Den Right Tackle. Na, Tobi wird jetzt hören und wird schreien. Er wird ins Mikrofon schreien. Wie heißt er denn?
Er wird vor seinem Handy sitzen und sagen,
ja, wie doof seid ihr?
Habt ihr mich eigentlich nie zugehört? Was ist mit euch? Der Spieler, den wir meinen, der, das ist Tobis Lieblings-O-Liner aus von den Rams. Und
Rob Havenstein, glaube ich, oder?
Genau, Rob Havenstein.
Den hatte er ja schon bei Trade, da war er sich schon sicher.
da war er ziemlich sold on, aber ist dann leider ja nicht passiert. Aber ja, das war nur so meine Einschätzung grundsätzlich, wie ich solche Spieler beziehungsweise die Möglichkeiten aktuell auf den Kader einfach einschätze, wenn ich von solchen Spielern höre, beziehungsweise was ich mir dann so denke. Und wenn ich dann an Denken denke, wow, so kann man das, denke ich, mal sagen, ich habe ihn gerade etwas unterschlagen, und zwar geht es um Patrick McMorris, Safety vom Cal, also University of California. Das war für mich ein interessanter Pick, muss ich sagen, weil ich damit weniger gerechnet hätte. Manche meinen, oh ja, cool, und hier und da. Insgesamt, ist er, weiß ich nicht, also er ist nicht doof, ja, also er weiß Football zu spielen, also schon auf der intelligenteren Seite. Er kann auch super physisch spielen, von dem, was ich mir jetzt kurzfristig da noch angeschaut habe. Aber der ist halt nicht rangy. Also den kann ich jetzt nicht so irgendwo, der ist auf einmal auf der linken Hälfte und auf einmal taucht er wie auf der rechten Seite auf. Wie er tackelt, ist manchmal auch so ein bisschen fragwürdig. Ja, also weiß ich nicht. Also das ist halt für mich einfach so ein Spieler, wo man gesagt hat, den wollen wir nicht vom Board gehen lassen. Den haben vielleicht andere, wollen ihn als undrafted free agent unter Vertrag nehmen. Das ist halt so ein Spieler für mich. Selbst mit dem Need of Safety mache ich mir Fragezeichen, ob der wirklich am Ende den Roster schafft. Also schwierig. Schwierig aus meiner Sicht. Ja. Mehr kann ich da aber auch nicht zusagen, tatsächlich. Genau. Ich glaube, du wolltest jetzt auch nichts mehr
zu Patrick McMorris sagen. Nee, genau.
Das, was wir euch jetzt noch ein bisschen, ich werde die Namen gleich vorlesen. Und zwar, die Dolphins haben natürlich auch undrafted Free Agents unter Vertrag genommen. Das ist ja das, was dann so reinflattert. Da habe ich mich jetzt noch nicht direkt mit auseinandergesetzt. Wir hoffen, dass wir nächste Woche mit einem, wenn nicht sogar dem, bei mir ist er immer der Draft-Experte, mit Jan Wegwerth, also ich gucke ja bei den Jungs auch immer die Coverage, also eher mit dem Christian Schimmel und dem Nikola, die Draft-Coverage, die ziehe ich mir ja bei denen die 3 Tage rein, weil die gucken auch an Tag 3 und wissen, worüber sie sprechen. Das ist einfach das Geile. Und Jan wird dann vermutlich über die Undrafted Free Agents auch noch einiges erzählen können. Da werden wir dann mal schauen. Und das ist ein Thema, was wir dann nächste Woche angehen. Ich wollte euch die Liste aber jetzt zumindest noch an die Hand geben, weil das schon interessant ist. Wir haben nämlich Jordan Colbert, Safety von Rhode Island, Isaiah Johnson, Defensive Back von Syracuse. Und das ist auch interessant. Das habe ich tatsächlich vergessen noch zu sagen. Es ist interessant, wie Spieler auch manchmal angesagt werden. Weil das Team gibt durch, welche Positionen sie spielen. Und manchmal ist es so, da wird ein Tackle dann als Guard oder umgekehrt beschrieben. Und das kann dann immer zu interessanten Konstellationen führen. Also Defensive Back ist dann halt Safety, Cornerback, kann man sich dann überlegen. Und dann interessanter Spieler, Mark Perry, der bei Brugger Runde 5, 6 Grade hatte, also irgendwo zwischen Runde 5 und 6 von TCU. Und das ist ein Spieler, der bei den Dolphins relativ hoch auf der Liste war, weil der hat 150.000 US-Dollar garantiert in seinem Vertrag. Und das ist für einen Undrafted Free Agent verdammt viel Geld, dass er garantiert bekommt. Also da, das ist ähnlich wie mit jetzt bin ich am überlegen, welcher unserer beiden Undrafted Free Agent Cornerbacks dann auch so einen ähnlichen, die damals bekommen hat. Einer unserer. Ja, und ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist auf jeden Fall, da kann man schon mal sagen, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich wahrscheinlich eher auf Mark Perry als Safety im Kader wetten, als auf Patrick McMorris. Nur um das mal so als Einschätzung zu geben. Und einfach ein Highlight für den Namen. Wir haben Storm Duck unter Vertrag genommen. Cornerback von Louisville. Also die Sturmente. Ja? Darkwing Duck. Oh mein Gott. Ich hoffe, der schafft den Kader. Das ist ein Darkwing Duck einfach. Oh, ich bin ja manchmal so ein Spielkind. Ein sehr interessanten Spieler. Ich weiß nicht, Thilo, hast du von irgendwas gehört von unseren Drafted Free Agents?
Wenig.
Ja, ja, aber hast du Byron Matos gehört, den
Namen?
Nee. Mhm. USF. Der Typ hat noch nie einen Snap Football gespielt. Mhm. Also, es ist ein Basketballer, der hat aber die Workouts jetzt mitgemacht und die Dolphins haben den einfach mal als Undrafted Free Agent geholt. Soll in der O-Line spielen. Ich bin super gespannt. Also, das kann auch wieder so ein Tight End irgendwas Hybrid werden. Also, ich fand's einfach super spannend, dass der hat nie einen Snap Football gespielt. Und die Dolphins sagen so, ja geil, da kannst du bei uns O-Line spielen. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, muss ich gestehen. War auf jeden Fall eine der verrückteren Geschichten, wenn man das so beschreiben möchte. Dazu haben wir Andrew Meyer unter Vertrag genommen, Center von UTEP. Tilo, Draft ist abgedeckt.
Ja.
Ja, Draft ist abgedeckt, also Miet ist abgedeckt. Ja, gar kein Problem mehr. Andrew Meyer wird bei uns Center spielen. Ich bin gerade tatsächlich irgendwann gucken, ob der, nein. Ich gucke immer, ob der beim PFF dabei ist, weil bei Brugger kann man immer davon ausgehen, dass die Leute dabei sind. Bei PFF, da gucke ich dann immer schon so, ja oder nein oder wie oder was. Und bei Brugger ist er auf jeden Fall nicht unter den Top. Also das ist tatsächlich, wo man sich mal anschaut, können wir den zu irgendwas entwickeln oder können wir den zu gar nichts entwickeln. Nach Brugger war er Center 33.
Ah, immerhin.
Also, immerhin.
Wie viele sind gelistet? Aus dem Kopf weiß ich das nicht.
53.
Na, siehste.
Also Brugger, das ist halt einfach absurd. Das Ding kommt halt immer zu spät.
Ja.
Aber er hat halt seine fucking, weiß ich nicht, also es ist jeder Spieler gedraftet worden, jeder Spieler, der gedraftet wurde, war in The Beast. Also das, so heißt der Draft Guide. Dann haben wir Matthew Jones, O-Liner von Ohio State. Und da war es ja tatsächlich so, ich glaube, bei dem gab es so ein paar Off-Field-Issues. Da hatte ich ein bisschen was mitgekriegt, beziehungsweise jetzt im Nachgang. Das war wohl einer, den einige irgendwo auf gesehen hatten. Also auf dem Board, wollte ich jetzt schon sagen. Aber wo einige wohl Interesse dran gehabt haben. Und der ist auch bei Beast Offensive Guard. Also er wird gelistet als Guard bei Brugger und da ist er Guard Nummer 25. Was aber gar nicht schlecht ist. Muss man sagen, in der Klasse, die wir hatten, ist Nummer 25 jetzt nicht unbedingt, dass man sagen muss, boah, der wird gar nichts machen. Ist halt Six Year Senior. Aber ich bin gespannt, was wir daraus machen. Also ist definitiv einer, der einen Shot bekommt auf den Kader, den ich nicht chancenlos sehe. Ich weiß, Thilo sitzt da jetzt schon und denkst so, ja, bei uns hat wahrscheinlich jeder die Chance, den Kader zu machen. Wenn er mal irgendwo O-Line gespielt hat, weil bei uns spielen selbst nicht O-Line, nicht Leute, die noch nie Football gespielt haben, haben eine Chance. Dann haben wir auf Defensive Line Leonard Payne und von Colorado, Grayson Murphy, UCLA, Wide Receiver Jaquan Borton, Florida Atlantic. Und auf Tight End haben wir Hayden Rookie, Wisconsin. Tight Ends von den Wisconsin Badgers, da kann man nichts verkehrt machen. Der wird auf jeden Fall definitiv den Kader schaffen. Na, also Rookie, ja, schon auf der älteren Seite, hat seine Momente gehabt bei den Badgers, war jetzt immer irgendwo im Schatten von anderen Tight Ends, was bei den Badgers aber jetzt auch okay ist. Die haben die Offense umgestellt, das heißt, die sind auch mehr ins Passing-Game gegangen, als es vorher der Fall war. Und Rookie ist da schon eher auf der blockenden Seite. Dementsprechend, ja, also, ich meine, unser Tight End Room ist sehr, sehr dünn. Er bekommt aber auch null Wertschätzung. Ich glaube, das kann man jetzt nach dem Draft jetzt auch mal sagen. Das ist auch so eine Position, die gibt's bei den Dolphins eigentlich nicht. Das ist so die verlängerte Werkbank der O-Line. Auch wenn Smythe das ein oder andere Mal gemacht hat, also der hat einen Ball gefangen hat, die Saison. Aber wir haben Jonnu Smith geholt.
Ja.
Was rede ich denn, ey? Jetzt rede ich mir fast im Kopf und Kragen, ist mir das doch noch eingefallen. Aber ja, also, ich mag's, aber ich glaube nicht, dass, also, wenn der bei uns das Practice Squad schafft, dann ist das schon mal, finde ich das gut. Also, ich sehe den nicht, dass der bei uns in den Kader kommt. Und dann haben wir noch unseren Ersatz für Tua gefunden für die Zukunft. Gavin Hardison, Quarterback von UTEP. Also der mit dem Center. Ja, also ich sehe da jetzt gar keine Probleme. Weil jetzt haben wir den Center und den Quarterback von UTEP geholt. Da kann uns jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Der ist auch als PFA gelistet worden, also der war Quarterback 19. Platz 18 war ein gewisser Taulia Tagovailoa. Ich weiß gar nicht, weißt du, wo der gelandet ist?
Seattle, glaube ich.
Ah.
Ja.
Seattle. Ah, der ist, aber.
Der ist nicht gedraftet worden.
Nee, da ich habe doch nie mit gerechnet, dass der gedraftet wird. Also, das war für mich, klar. Aber ja, muss ich doch offen. Der ist beim Probetraining bei den Seattle Seahawks, ne?
Mhm.
Also der ist nicht mal mehr als UDFA wirklich gesigned. Der ist tatsächlich, also ja, ich bin gespannt, ob er dann da unter Vertrag kommt, also als UDFA oder eben weitergeschickt wird. Weil die Dolphins, das muss man auch sagen, die Dolphins haben noch einige Spieler auch, die sie im Probetraining haben. Und da, ich scroll gerade runter, um euch da nochmal zu sagen, was es da so gibt. Also, wir hatten noch Geoffrey Kenton-Aku, Linebacker von Memphis in den Tryouts, Mario Kendricks, Defensive Liner von Virginia Tech, Samson Evans, Running Back von Eastern Michigan. Quentin Bevens, Defensive Tackle von Southern Miss, also Ole Miss. Jalen Zami, Defensive Tackle von Michigan State. Noah Tumblin, Cornerback San Diego State. Tyler Bentley, Defensive Tackle von Pittsburgh. Bradley Ashmore, O-Liner von Vanderbilt. Der hat Right Tackle gespielt und hat 2022 auch Right Guard gespielt. Aaron Frost. Oh. Oh mein Gott, das ist ja so eine Ironie. Aaron Frost.
Das ist ein Bösewicht aus irgendeinem Batman-Film oder so.
Das, ja, es gibt Frost, ja, ja, den Bösewicht. Der hat für Arizona State gespielt. Weißt du, wie das Team der Arizona, der University of, von Arizona State
heißt? Nee.
Sun Devils.
Naja.
Was, einfach diesen Namen. LaDainian Webb, Running Back von South Alabama. Nick Correa. Also C-O-R-R-I-I-A. Das ist immer dieses, wie das Korea oder Korea oder wie auch immer. O-Liner von Rhode Island auf jeden Fall. Der hat dort 48 Spiele am Stück als Right Guard gestartet. Also der ist auch bei den Seahawks im Rookie Camp gewesen. Also es sind interessante Namen, die da zum Teil dabei sind. Aber gerade, also mir war das gar nicht so bewusst, so, dass es so viele Tryouts gibt. Also das ist mir dieses, also ist mir dieses Jahr erst so untergekommen, diese Tryouts, war mir vorher nicht so bewusst. Also das sind Spieler, die werden an unserem Rookie-Camp teilnehmen, haben aber dort noch keinen Vertrag. Also ich weiß nicht, ob die Kompensation bekommen oder so, das kann ich jetzt nicht sagen, oder ob die einfach eingeflogen werden, die bekommen Logis und alles, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber die werden dann zum Teil auch bei mehreren Rookie-Camps zum Teil teilnehmen. Also Mary Kendricks, der D-Liner von Virginia Tech, wird zum Beispiel bei uns und bei den Chiefs sein. Ich hatte vorhin gesagt, der eine Spieler, der ist dann bei den Dolphins und bei den bei den Seahawks. Also, ja, interessant. Also, da muss ich sagen, das ist mir neu, das wusste ich noch nicht.
Ja, ich auch nicht.
Hab ich wieder was gelernt, Mensch. Wundervoll. Zu den einzelnen Spielern, wie gesagt, ich war nicht so tief drin einfach dieses Jahr, als dass ich jetzt da irgendwas zu sagen könnte. Und ich denke, ihr könnt euch selber auch gewisse Sachen durchlesen. Also ich traue euch das zu. Und wir haben nächste Woche aller Voraussicht nach unseren Experten noch hier. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich schon mal Fragen stellen allgemein. Ich möchte nur mal zitieren. Ich hatte es frecherweise auch bei uns in der Dolphins Drive Group geschrieben, weil wir so ein bisschen hin und her und waren sehr intensive Diskussionen. Das war schon wieder sehr, sehr cool. Ich weiß gar nicht, wer das getweetet hat. Dolphins haben auf jeden Fall viel Value eingesammelt. Also Spieler, die sie gedraftet haben an den Stellen, die waren im allgemeinen Board deutlich tiefer. Das heißt, die Dolphins haben Value eingesammelt. Ja, das auf jeden Fall. Und Christian Schimmel war initial, hat er gesagt, so, Dolphins Top 10 Draftklasse gefällt ihm sehr. Jan war da ein bisschen skeptischer. Es ist eher so ein Hit-and-Miss-Klasse. Und ich bin da positiver. Ja, man sagt das natürlich. Ne. Also wenn die Dolphins das hitten, was man diesen Spielern unterstellt oder wo sie im Allgemeinen auch landen, dann ist das eine extrem starke Draftklasse. Ich sag mal so, wenn die Hälfte von dem eintritt, dann ist es immer noch eine gute Draftklasse. Da werden wir in ein paar Jahren vielleicht nochmal draufschauen. Wenn ihr, das können wir diese Offseason nochmal machen, zu verschiedenen Draftklassen einfach eine Einschätzung wollt, könnt ihr uns das natürlich auch gerne schreiben. Und ja, wir sind in der Offseason angekommen. Ich sitze schon hier auf gepackten Koffern. Ich bin die nächsten beiden Wochen tatsächlich, nächsten drei Wochen unterwegs. Im wundervollen Asien und dann in Österreich. Yay! Also, wir wissen noch nicht, wir versuchen das natürlich alles aufzunehmen. Aber es beginnt jetzt die Zeit, bis wirklich die Saison dann zur Preseason, bis heißer läuft, wo es vielleicht nicht so regelmäßig voll gibt. Ihr kennt das aus den letzten Jahren. Das kann auch mal sein, dass wir dann drei Wochen gar nichts machen, weil es gibt einfach dann nichts zu erzählen. Wenn ihr gewisse Themen haben wollt, ja, ich glaube, wir haben im Hintergrund, haben wir ein bisschen was vorbereitet. Da muss ich nochmal mit Micho sprechen. Aber allgemein wird es weniger konkreten Content geben, weil jetzt einfach die Zeit passiert, wo man mal einen Spieler unter Vertrag nimmt, aber wenn wir jetzt einen OBJ unter Vertrag nehmen, dann sieht es uns nach, dass wir dann nicht direkt einen Tag später oder eine Woche später vielleicht direkt eine Folge dazu machen, weil jeder kennt OBJ und vielleicht schaffen wir es hier auch 20 Minuten darüber zu reden. Aber wir müssen es auch noch zeitlich irgendwie hinschaffen. Und dementsprechend ist das im Sommer immer nicht so einfach. Und da sind wir dann auch froh, dass die NFL dort einfach nicht spielt. Eine Sache ist tatsächlich, die finde ich jetzt gerade noch interessant, wenn wir kurz darüber sprechen. Thilo, der Commissioner hat sich ja schon für 18 Saisonspiele ausgesprochen, dafür nur 2 Preseason-Spiele. Wie siehst du das?
Ach ja, also dieses mit den, dass dann nur 2 Preseason-Spiele, das ist halt völliger Unfug, Anführungsstrichen. Die Spieler, die Belastung der Spieler, der Starter wird natürlich mehr, also das jetzt eine Spieler zu streichen und das dann als Belastungssteuerung zu verkaufen, ist halt irgendwie Quatsch. Ich meine, dass der Weg dahin geht, das war klar. Ich meine, dieses mit dem ungeraden Spielplan und dann hat die AFC mal ein Jahr ein Heimspiel mehr und dann wieder die NFC und pipapo. Wir entwickeln uns einfach dahin, dass es noch ein Spiel mehr gibt, das ist völlig klar. Das wird dann international höchstwahrscheinlich noch mehr werden. Die NFL ist ein Business und damit verdient man mehr Geld, ist ein Spieltag mehr. Dazu kommt dann ja noch, dass man noch eine Bye-Week einbauen kann. Das macht das Ganze noch spannender. Und der Super Bowl soll ja auch ein neues Datum kriegen, dass er dann vor dem Tag des Präsidenten liegt, was in Amerika ja ein Feiertag ist. Das macht nochmal größere Einnahmemöglichkeiten, weil alle frei haben in Amerika. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das brauche. Klar, es ist cool, aber ich finde, so richtig Football geht dann halt irgendwie doch im Oktober, November los und ich.
Also ich bin ehrlich, ich brauche das.
Ja, du brauchst das, okay.
Ja, weil dann endlich wieder, ich meine, 9-9 klingt immer noch beschissener als 8-8.
Ja, gut, dann ja. Hat man wieder 9, kann man sagen, das klassische 9-9-Team.
Es gibt wieder den Average Joe und das finde ich sehr beruhigend, okay. Muss ich sagen.
Ja, der innere Sheldon Cooper, ja, alles klar. Ja. Nee, ich weiß nicht, ja, das macht den Kohl dann nicht fett, aber wahrscheinlich auch fett macht es den Kohl auf dem Konto der NFL. Von daher, das zu verkaufen mit, es gibt weniger Preseason, finde ich ein bisschen scheinheilig, aber irgendwie muss man es ja verkaufen.
Ja, ich meine, hat er auch so, ja. Also, dass er auf jeden Fall ein Preseason-Game für ein Regular-Season-Game jederzeit eintauschen würde. Ah, Roger, Mensch. Gewiefter Geschäftsmann, der junge Mann, ne? Herrlich. Also, ja, der hat, man muss auch sagen, ich meine, der hat wahrscheinlich auch einen harten Job, weil du musst ja auch so Leute wie Jerry Jones und so irgendwie im Rahmen halten. Also sie können alle machen, was sie wollen, ja, aber du musst die ja trotzdem irgendwie immer in einem Rahmen zusammenbringen. Ich glaube, das ist echt schon herausfordernd. Also da muss ich wirklich sagen, zieht den Hut vor. Aber auf der anderen Seite hat er natürlich dann auch diese Draft-Veranstaltung und so, wo er einfach, von Jahr zu Jahr ist das einfach immer absurder irgendwie, ne? Dann steht er da jetzt auf der Bühne mit Eminem und hast du nicht gesehen und denkst du so, what the fuck is happening? What the fuck? Also einfach Job, der Traum eines Jobs, den er da hat und er wird auch fürstlich dafür entlohnt. Herrlich, herrlich. Ja, wundervoll. So, das war auf jeden Fall die Draftklasse. Insgesamt, Thilo, wir können noch mal darüber sprechen. Draft Grades.
Sind Quatsch.
Wie siehst du das denn?
Sind Quatsch. Sind Quatsch, wenn man sie so macht, wie die meisten es machen. Das hatte ich am Anfang ja gesagt. Jedes Team ist besser geworden, deswegen gibt es nur A plus bis C und D kriegt irgendwie gar keiner und so auch nicht schlechter. Adrian Franke ist da ja so ein Verfechter von, dass er jetzt die Draft Grades macht, um sie dann in ein paar Jahren rauszuschauen, welche Schlüsse man rausziehen kann. Das ist sicherlich ein vernünftiger Ansatz. Aber so funktioniert ja Social Media und das alles nicht. Also Draft Grades haut man raus bei Twitter und dann regen sich Fanbubbles auf und irgendeine Sau wird durchs Dorf getrieben, weil alle meinen, sie müssten mit Haut und Haaren ihr Team verteidigen. Ich glaube, die 49ers-Bubble ist jetzt gerade mal ein bisschen ruhiger. Jetzt sind es, glaube ich, die Lions, die durchdrehen. Irgendwer ist es immer. Aber so, das ist halt Clickbait. Und ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch kein Bedürfnis, wenn da jetzt irgendwer der Meinung ist, er gibt den Dolphins da jetzt für, weil der Prozess scheiße war und die Spieler waren auch blind, dann kriegen wir jetzt ein E, naja, dann bitte, wenn das seine Meinung ist, ich bin da echt tiefenentspannt, das ist halt so Social-Media-Blödsinn für mich. Nee, ja. hat für mich.
Verstehe ich, bin ich inzwischen.
Ja.
Man muss es einschätzen, ja, und man kann natürlich sagen, okay, der Draft ist für mich jetzt schon gut oder schlecht oder so, aber ich finde auch dieses Festnageln auf Draft Grades, das ist halt immer, also ich habe das ja direkt bei Adrian so kommentiert, so hey, warum machen wir sowas Schönes wie den Draft durch Draft Grades kaputt? Und er hat es ja eben genauso erklärt, wie du es gesagt hast. Ja, gestehe ich ihm zu.
Er ist auch Journalist und verdient damit auch irgendwo Geld, ne? Und
ich wollte gerade sagen,
so funktioniert es halt. Genau, Entschuldigung, dass ich unterbreche.
Ja, er verdient halt Geld damit. Ja. Und das ist vollkommen okay, dass er sagt, und er das für sich auch noch nutzt, um das halt dann irgendwie mal einzusortieren in den Jahren später und das auch macht. Ich glaube ihm das auch. Und das finde ich vollkommen cool. Finde ich vollkommen fein. Allgemein finde ich es okay. Ja, dann sagen die Leute halt das oder das. Und am Ende, ich meine, wir haben uns ja auch kurz drüber unterhalten, über die Draft-Historie der Dolphins, weil wir uns über diesen Drittrunden-Pick ja aus dem letzten Jahr so ein bisschen aufgeregt haben, beziehungsweise da hin und her diskutiert haben, ob das jetzt wert ist oder was haben wir daraus gemacht. Und ja, wenn man sich anguckt, was die Dolphins in den letzten Jahren so gedraftet haben, der 2023er Draft war halt Cam Smith, Devin Achane, Elijah Higgins und Ryan Hayes. So, ne? Danach, da ist ja davor der 22er Draft. Ne? Mhm. Channing Tindall. Runde 3. Runde 4 Eazy-E, also Eric Isukanma. Und Runde 7 haben wir 2 Picks mit Cameron Goody und Skylar Thompson gehabt. So. Da war Skylar Thompson noch der beste Pick. Ne? Also, ja, da kann man immer dies oder jenes zu sagen. Auch die Tour-Geschichte und was nicht alles. Also, wenn ich 2019 dann denke, Christian Wilkins, der Draft der Dolphins, Christian Wilkins hat zu draften, das war zu der Zeit, haben die Dolphins richtig Lack dafür bekommen, das weiß ich nämlich noch. Weil ich habe Adrian 2 Jahre in Folge auf Christian Wilkins angesprochen, es wurde zwar besser, aber ja. Und was ist daraus geworden? Mein Gott, das ist einer der besten Picks aus dem Gesamtdraft gewesen.
Das hat aber auch tatsächlich, glaube ich, auch deswegen echt lange gedauert, bis Christian Wilkins so außerhalb der Dolphins-Bubble in Anführungsstrichen die Liebe bekommen hat, die er verdient hat. Das hat echt lange gedauert, ne? Also ich fand, der war echt ganz lange so echt underrated und das hatte auch was mit dem Draft zu tun, dass viele einfach, glaube ich, so ein bisschen nicht über den Schatten springen konnten und gesagt haben, jo, ich habe mich da einfach mal geirrt.
Ja, weil Defensive Tackle einfach da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht auch. So. Weil du musst ja überlegen, an 3 ging Quinnen Williams. Das war aber auch, ich sag mal, das war ja einfach ein krasses Prospect damals, ne? Und dann hattest du Ed Oliver noch an 9. Das war dann Dexter Lawrence, der an 17 ging. Christian Wilkins an 13 zu uns. Und Jeffrey Simmons. Also das ist eine Jerry Tillery dann zu den Chargers an 28. Aber insgesamt war das von den Defensive Tackles jetzt gar keine schlechte, also es war so eine recht gute Klasse.
Ja.
Namen, so. Aber es war halt zu der Zeitpunkt immer noch diese sehr underrated Position und es gibt halt einen Aaron Donald und sonst ist Defensive Tackle hat keine Premium-Position. Und das hat, ich glaube, dieser Wandel, der hat einfach sehr lange gedauert und deswegen haben so Spieler wie Christian Wilkins einfach sehr spät erst die allgemeine Liebe und jetzt auch das Geld bekommen, was sie verdienen. So, das mal so.
Ja.
Wunderbar. Da haben wir es jetzt ja wieder geschafft. Lasst uns doch gerne mal eure Meinung da. Thilo, hast du noch etwas, was du
Folgt uns auf Twitter, kommentiert auf Twitter, schreibt da die Fragen rein. Das ist immer, glaube ich, noch ein bisschen einfacher für uns alle. Und ansonsten, ich glaube, wünsche ich allen eine schöne Restwoche, Resttage. Ich glaube, es dauert jetzt tatsächlich, bis wir uns wiederhören ein bisschen. Ich werde nächste Woche nicht dabei sein können. Und dann verabschieden wir uns ja so schleichend in die Offseason.
Genau. Ja. Das passt wunderbar. Und Thilo hat gesagt, schreibt uns einfach, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr Themen für die Offseason habt, schreibt uns die einfach. Ja, also wenn ihr natürlich Themen habt, ist das für uns nochmal einfacher, nochmal zwischendurch auch eine Folge zu machen, anstatt uns irgendwas aus den Fingern zu sagen. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.